Max Verstappen sagt, die Autos machen keinen Spaß. Hamilton und Alonso beschweren sich über das Energiemanagement. Charles Leclerc macht sich Sorgen um das Überholen. Ja? Andrea Stella hat Sicherheitsbedenken und das Startprozedere, die TV-Grafiken, das ist alles aktuell noch mehr Chaos als alles andere.
Ja, und es macht alles vielen Formel-1-Fans tatsächlich große Sorgen. Manche fragen sich tatsächlich, könnte das vielleicht die schlimmste Formel-1-Saison seit langer Zeit werden? Na, wir schauen mal auf die Sachlage und ordnen das Ganze mal in Ruhe ein. Ihr wisst ja, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, aber auf der anderen Seite müssen wir auch ganz klar sagen, es liegt aktuell einiges im Argen und wir werden in dieser Episode auf jeden Fall den Finger tief in die Wunde legen.
So ist es und ihr seid bei Im Kreisfahren, eurem Kanal für News, Hintergründe und Infos aus der Welt der Formel 1, Freunde. Lasst uns sehr gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Wir sind gerade auf dem, ja, wirklich, wirklich steilen Weg zu 5000 Abos auf YouTube hier. Seid doch gerne dabei, macht mit und wir steigen ein, mein Lieber.
Ja, fangen wir mal an. Rennstarts sind so eins der fünf Probleme, die wir ausgemacht haben, ja, die diese Episode mal ein bisschen beleuchten soll. Die Autos, die brauchen anscheinend momentan 10 komplette Sekunden, um die Batterien für den Startplatz oder am Startplatz vollständig aufzuladen und den Turbo zusätzlich auf Touren zu bringen, also zwei verschiedene Elemente. Und das habt ihr vielleicht, wenn ihr euch mal die Tests in Bahrain angeschaut habt, da gab es ja jetzt dann auch ein bisschen Tests für die Startprozeduren, genau. Die Motorendrehzahlen gehen extrem nach oben, also deutlich mehr als das bisher der Fall war. Es klingt teilweise auch wirklich abenteuerlich und ja, das wirkt auf der einen Seite chaotisch. Es wirft auch Sicherheitsbedenken tatsächlich auf, wenn zum Beispiel die Startampeln nicht entsprechend angepasst werden oder man da nicht genügend Zeit hat, denn dann können diverse Dinge passieren, die unerfreulich sind.
Definitiv, ja. Stellt euch vor, die Führenden stehen da und drehen schon mal ein bisschen hoch, bis dann die letzten Autos hinten, und wir haben jetzt tatsächlich auch noch zwei Autos mehr dieses Jahr, an ihrem Startplatz sind und dann erst beginnen mit diesem 10-sekündigen Hochdrehen-Countdown. Vielleicht gehen denen vorne dann schon sogar die Motoren hoch wegen Überhitzung. Kann auch sein bei extremen Hitzerennen. Ja, ich glaube, das ist noch nicht so ganz durchdacht, ja. Auf jeden Fall scheinen unter den aktuellen Regeln die Starts dann ja, ein bisschen komplizierter, ein bisschen unbeständiger zu sein. Und Andrea Stella ist aktuell der lauteste Befürworter für eine Veränderung dieser ganzen Prozedur. Natürlich, und das darf man dann auch nicht vergessen, wenn dann während die Startampel erlischt noch was schiefläuft, ja, liegen gebliebene oder langsame Autos, bei denen der Startprozess nicht ganz geklappt hat oder nicht vollständig irgendwie ausgeführt werden konnte, das ist ja auch ein riesiges Sicherheitsthema, ja. Dann entstehen extreme Geschwindigkeitsunterschiede und wir haben in der Vergangenheit der Formel 1 ja schon gesehen, wozu das führen kann. Ne? Imola 1994 ist nur eines von vielen Beispielen. Oh, da hat es am Start gekracht. Es hat der ein oder andere Pilot auch sein Leben gelassen bei so einem Start, wo ihm dann jemand aufgefahren ist. Also ist
darf man
Rezept für eine Katastrophe, nennt es Oscar Piastri, und ganz genau, man darf es nicht unterschätzen, das muss man sehr ernst nehmen und im Idealfall schnellstmöglich, vielleicht sogar noch vor Melbourne in irgendeiner Form lösen.
Tja, aber wo Andrea Stella so schnell wie möglich eine Lösung haben will, gibt es auch jemand anderen, der hat das Ganze schon deutlich früher kommen sehen. Das ist tatsächlich Ferrari-Teamchef Fred Vasseur, der hat schon vor einem Jahr gesagt, dass genau das ein Problem werden kann. Die meisten wollten nicht auf ihn hören und jetzt haben alle den Senat, bis auf Ferrari anscheinend. Die haben sich mit ihrem Auto darauf eingestellt und scheinen eben gerüstet zu sein, dass dieses Problem bei ihnen nicht auftreten kann.
Ja, zumindest was den Turbo angeht, ne? Das hat Fred Vasseur gesagt, also das ist da
Turbo-Lag nennt sich das.
Ja, Turbo-Lag, das kennt ja jeder, der einen alten Turbomotor noch gefahren ist, vielleicht aus den 80s. Da drückt man aufs Gas und es passiert erstmal lange nichts, bis der Turbo dann hochgedreht ist und plötzlich kommt massive Power und macht das Fahrverhalten oft unberechenbar. Das ist natürlich auch im Zuge der Startprozedur ein Problem, weshalb Fred Vasseur gesagt hat, ja Freunde, wir haben es schon gesagt vor einem Jahr, wir haben unseren Motor jetzt angepasst, ihr scheinbar alle nicht und jetzt wollt ihr die Regeln ändern, ohne uns.
Tja, also da, das wird spannend. Ferrari stellt sich quer. Mal schauen, wie es bei den anderen ausschaut und ob das jetzt geregelt wird. Aber das ist einer von vielen Aspekten, wo man tatsächlich sagt, also das hättet ihr tatsächlich kommen sehen müssen. Das hätte man eigentlich schon vorher regeln müssen. Im Endeffekt kann man jetzt sagen, okay, wenn es da eine Anpassung gibt, das ist noch relativ einfach zu regeln. Haben alle ein bisschen mehr Zeit am Start, damit eben wirklich nichts passiert. Klar, dass Ferrari sich da jetzt so ein bisschen versucht rauszuhalten, weil die natürlich da vom Problem nicht so stark betroffen sind. Aber in der Theorie lässt sich das noch relativ gut einfangen. Andere Sachen, die jetzt gleich in unsere Liste kommen, eher weniger. Wir machen mal weiter mit Energiemanagement, Dave. Das schmeckt vor allem vielen alteingesessenen Piloten nicht besonders gut, aber ich glaube, so richtig blieb das ist nirgendwo.
Das ist der zweite Punkt unserer Liste auf jeden Fall. Ja, Max Verstappen ist einer der Piloten, die sich da schon natürlich geäußert haben. Es sei alles mehr Management als Spaß, hat er gesagt. Und er hat sogar von Anti-Racing gesprochen. Ja, also es ist, geht entgegen jeder Intuition, entgegen jeder fahrerischen Intuition, was da vonnöten ist, um innerhalb dieses Reglements da eben Autos schnell zu bewegen. Lewis Hamilton hat sich auch geäußert, ganz ähnlich. Er hat sinngemäß gesagt, ja, also selbst die Piloten bräuchten mittlerweile ein Studium, um alles ganz genau im Detail zu durchdringen und zu verstehen und zu kapieren. Und natürlich zweifelt er da, dass das die Fans entweder an der Strecke oder zu Hause natürlich ohne erhebliche Hilfen dann überhaupt nachvollziehen können. Eine ähnliche Kerbe hat Fernando Alonso schon letztes Jahr geschlagen, erinnere ich mich noch. Da wurde er darauf angesprochen, wie sich denn die Fahrer vorbereiten. Er hat gesagt, ja, du, also zum Reporter, ne, so ganz ehrlich, ich kann dir das jetzt schon erklären, aber du wirst nichts davon verstehen. Es ist so unfassbar kompliziert, die ganzen Prozesse, die Piloten da kennen und beherrschen müssen. Ich weiß nicht, also ich sehe das relativ neutral, muss ich sagen. Es ist halt eine ganz andere Herausforderung an die Piloten und die müssen sie halt genauso meistern wie einen Scheitelpunkt jedes Mal zu treffen oder mit den Reifen umzugehen und so weiter. Also die Herausforderungen an Formel-1-Piloten waren ja schon immer immens und zahlreich. Dieses Mal sind sie halt jetzt anders geraten. Bisschen technischer. Trotzdem, ich finde das spannend und ich glaube, Alonso ist da ähnlich unterwegs. Er sagt ja auch, naja, wir sind irgendwie Rennfahrer und müssen uns anpassen. Ja. Das, ob das dann Spaß macht oder nicht, das ist eine ganz andere Frage natürlich. Max Verstappen hat offensichtlich keinen Spaß daran bisher. Kann sich ja noch ändern, aber es steht und fällt natürlich, und da hat Lewis Hamilton dann wirklich recht, steht und fällt alles damit, wie man es nachvollziehbar für die Fans macht, denn wenn die keinen Spaß haben und dann abschalten oder nicht mehr an die Strecke kommen, dann hat die Formel 1 insgesamt ein großes Problem.
Ja, da kommen wir tatsächlich auch gleich noch dazu, aber wir machen erstmal weiter mit dem Überholen, denn da hat auch Charles Leclerc zumindest was gesagt. Es gibt so, mal ganz vereinfacht da gesagt, jetzt zwei Ängste, die momentan alle umtreiben. Entweder es wird einfach zu schwierig zu überholen, fast schon paradoxerweise, es sollte eigentlich einfacher werden. Oder man hat so Autobahnüberholmomente, also dann zieht einer locker vorbei und man kann eigentlich gar nichts mehr machen und ist ein gefundenes Fressen als der, der überholt wird. Leclerc hat zumindest mal bestätigt, dass es aktuell extrem schwierig sei, überhaupt ein Manöver anzusetzen. Ja, also da fängt es ja schon mal an und damit haben wir eben dieses Problem, entweder es wird zu schwer oder eben, weil das Überholen so stark an Motor- und Batteriekombination gekoppelt ist, dass es eben für die Zuschauer auf der einen Seite wie Autobahnüberholen aussieht und einer plötzlich vorbeizieht, ohne dass klar ist, warum. Okay, da ist dann wahrscheinlich für die meisten klar, die sich tiefer mit der Materie auseinandersetzen, der hat jetzt bessere Energiemanagement, gerade zu der Zeit kann er auf mehr Power zurückgreifen. Aber das ist natürlich die große Frage, ob das jetzt in der Praxis dann wirklich so spannend und so schön anzuschauen ist, wie man sich das vielleicht vorher erhofft hatte. Also was die Fahrer momentan sagen, kann man zumindest mal so leise daran zweifeln. Aber wir warten auf jeden Fall mal ab, weil noch ist ja noch kein Rennen gefahren. Noch haben wir erst die erste von zwei Testwochen gefahren und da wird sich noch ganz, ganz vieles tun. Also ja, aber es ist natürlich dann, kommen wir auch noch gleich drauf, Dave, ein Sicherheitsfaktor.
Ja, Step by Step. Was wir auf jeden Fall sagen können, das System ist auf jeden Fall so gebaut, dass dieser Overtake-Mode, der dazu führen könnte, zu diesen Autobahnüberholmanövern, die du gerade geschildert hast, der ist ja nur unter bestimmten Bedingungen verfügbar. Ja, wenn man an so einem Detection Point ist, und zwar innerhalb einer Sekunde, das kennt ihr noch vom DRS der letzten Jahre, dann darf man ein bisschen mehr Energie freisetzen, ein bisschen länger die Energie auch nutzen und könnte dann theoretisch vorbeiziehen. Ist nicht ganz so, wie das DRS funktioniert hat früher, aber ganz ähnlich. Wir haben es euch aber übrigens an dieser Stelle ein bisschen Eigenwerbung ziemlich im Detail erklärt schon in einer Episode, die wir zu Beginn der Saison gemacht haben. Da haben wir uns generell die neuen Regeln angeschaut, da schön dreiteilige Serie draus gemacht. In einer Episode geht es um die Motoren und um die Motorenmodi. Da erklären wir euch das Ganze genau im Detail. Sebastian verlinkt das Ding noch gerne, dann wer es noch nicht gesehen hat, der kann sich da ein bisschen aufschlauen.
Also, fassen wir mal zusammen. Standardmäßig wird die begrenzte oder die elektrische Power ab einer gewissen Schwelle begrenzt. So viel ist klar. Im Override- oder Overtake-Kontext gibt es dann höhere Schwellen. Also wer Energie hat und Override nutzen darf, kann eben auf der Geraden länger diesen elektrischen Schub halten und dann eben die Höchstgeschwindigkeit entweder länger halten oder auf eine höhere Höchstgeschwindigkeit insgesamt kommen. Und genau das kann dann entweder das Überholen ermöglichen oder eben wie ein unsichtbarer Boost wirken für die Leute, die sich nicht auskennen. Und zusätzlich, und das ist auch was, das hatten wir euch vor einigen Episoden gesagt, was schon existiert, aber jetzt ganz extrem, ist das sogenannte Clipping. Also das sind Momente, in denen aufgrund entweder schlechtem Energiemanagements oder generell fehlender Power dann die Batterie keinen Saft mehr hat, vereinfacht gesagt, und dann runtergeregelt wird oder dann eben einfach nicht mehr genügend Geschwindigkeit vorhanden ist. Also es ist ja eh jetzt dann wahrscheinlich so, dass auf gewissen Geraden dann relativ früh die Höchstgeschwindigkeit erreicht ist und dann eben je nachdem, was der Batteriestatus sagt, kann sie dann länger halten oder halt ein bisschen weiter raus beschleunigen und dann ist halt Sense und dann kann es aber auch nach unten gehen, ne? Je nachdem. Und das ist halt bei Formel 1 Autos tatsächlich teilweise so, als wenn du bremsen würdest, weil 10, 20 Kilometer pro Stunde machen ja schon einen riesen Unterschied. Das müsst ihr euch jetzt mal folgendermaßen vorstellen. Also wenn da ein Verfolgungsduell ist, und das ist ja relativ oft in der Formel 1 so, dass man da ganz nah hintereinander fährt und dann der Vordermann plötzlich Clipping hat oder aus welchen Gründen auch immer ein unvorhergesehenes Manöver macht. Also Andrea Stella hat zum Beispiel gesagt, es kann ja auch sein, dass an ungünstigen Stellen dann ein Fahrer sich dazu entscheidet, vom Gas zu gehen, um Energie zu gewinnen, was vielleicht auch Sinn macht im isolierten Kontext, aber dann halt für den, der daneben davor irgendwo um den Rumpf fährt, unvorhersehbar ist, dann kann es halt schon zu üblen Geschichten kommen. Auffahrunfall oder noch schlimmer, also Auffahrunfall wäre ja direkt hinten drauf. Wenn jemand ausweicht und dann auf dem Hinterrad drauf fährt, dann kann man auch mal abfliegen. Also auch solche Sachen haben wir schon mal gesehen. Also
bei Schumacher, Barrichello in Australien zum Beispiel oder auch Alonso gegen Esteban Gutierrez vor einigen Jahren. Solche dann, Szenen möchte ich nicht unbedingt jedes Wochenende sehen.
Das ist somit das Schlimmste, was passieren kann, theoretisch in der Formel 1. Wer den Formel 1 Film gesehen hat, der weiß, das ist ja jetzt keine Szene, so absurd sie ausgeschaut hat im Kino, die man sich komplett aus der Nase gezogen hat. Solche Sachen sind schon mal passiert. Im Formel 1 Film muss man schon sagen, ist schon sehr viel passiert. So das Best of Worst of sozusagen aus der Formel 1 Geschichte. Aber es ist trotzdem ein reales Risiko, das existiert und das eben auch jetzt durch diese neuen Regeln potenziell erhöht ist.
Ja, das stimmt. Und wie gesagt, Andrea Stella tut sich da dieser Tage besonders als Fürsprecher für Veränderung hervor und erfordert eben Anpassung an die Regeln, um ja einerseits die begrenzten Überholmöglichkeiten zu erhöhen, ja, und andererseits natürlich, um diese Sicherheitsproblematiken abzumildern oder in den Griff zu kriegen. Er betont, und das unterstütze ich zumindest, ich bin mir sicher, du auch, Sebastian, er betont, dass es zwingend erforderlich ist, diese Probleme, vor allem hinsichtlich der Sicherheit, sofort zu beheben. Er hat wörtlich gesagt, wir sollten nicht verkomplizieren, was einfach ist, und wir sollten nicht aufschieben, was sofort möglich ist. Daher denke ich, dass dies etwas ist, das wir definitiv vor Australien erreichen sollten. Wie er sich das vorstellt, weiß ich nicht. Bin mir sicher, da herrscht ein sehr reger, wenn nicht schon fast panischer Dialog zwischen allen in der Formel 1 beteiligten Parteien. Ja, Teams, kommerziellen Rechtehaltern, den sportlichen Regelhütern natürlich, den Motorenherstellern und alle, die da in irgendeiner Form investiert sind. Auch wir, ja, wir dürfen nicht mitreden. Wir hätten jetzt aber spontan noch keine Idee, wie man... Ja, wir reden drüber, so ist es. Ich hätte auf jeden Fall keine Idee, wie man jetzt wirklich, das ist ja nicht mal 5 vor 12, das ist ja 5 Sekunden vor 12 jetzt, wie man da in letzter Minute noch irgendwas verändern kann. Weiß ich nicht. Ich hoffe aber, die Formel 1 findet eine Lösung, denn gerade diese furchtbaren Unfälle, die möchte keiner sehen, glaube ich.
Tja, das ist schon haarsträubend, dass man da nicht vorher irgendwie auf Entscheidungen gekommen ist. Und bei unserem Punkt 4 sieht es ganz ähnlich aus, nämlich der Punkt Transparenz und TV-Logik. Also für uns Zuschauer dann ganz, ganz wichtig, 2026 braucht es im TV eine Interface-Logik, also diese Overlays, die ihr da seht, wo ja traditionell die Zeitenabstände sind, die Positionen und so weiter und so fort. Die müssen natürlich auch jetzt noch ein weiteres Element mit reinbringen. Und zwar muss man verstehen, wer wie viel Energie in der Batterie hat und die gerade managt. Das macht zum Beispiel die Indica-Serie ganz gut. Da gibt es dieses Push-to-Pass-System oder auch die Formel E mit den Prozentanzeigen. Wenn man das nicht umsetzt, dann ist ein großer Teil der Überholgründe oder des Racings für Fans unsichtbar, die sich nicht so gut auskennen. Mhm. Und auch für diejenigen, die sich gut auskennen, die werden dann auch nicht immer genau wissen, was Sache ist. Also auf den Geraden wird man es noch gut erkennen können, aber wenn da in den Kurven irgendwas passiert, es gibt bestimmt viele Dinge, wo man dann einfach nicht so gut durchblickt. Und jetzt müsste man ja eigentlich annehmen, das ist schon alles lange geregelt, aber Andrew Shovlin, leitender Ingenieur bei Mercedes, der ist mit folgendem Zitat aufgefallen, hat gesagt, es ist aktuell noch gar nicht entschieden, wie viele und welche Informationen die Teams überhaupt für die Übertragung bereitstellen werden. Und da muss ich sagen, das ist echt peinlich, weil das kann nicht sein. Da muss es doch von oben bei den Regelbüchern, ja, das sind ja wie so Enzyklopädien inzwischen bei der Formel 1, mhm, dass da niemand drauf gekommen ist zu sagen, wisst ihr was, das muss klar sein, ihr stellt uns diese Informationen zur Verfügung, weil wir sind ja immerhin diejenigen, die ja die Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen oder halt festlegen. Da habt ihr Teams gar nichts mitzureden und fertig ist der ist das Ding. Ne? Also da darf es keine Diskussion geben. Das ist wirklich haarsträubend.
Ich bin aber mal zuversichtlich, dass es klappt. Ja, das war ich schon vor vielen Monaten und bin es auch nach wie vor. Wir haben ja auch schon allerlei Informationen immer wieder eingeblendet bekommen, auch schon in den Kinderschuhen des Energierückgewinnungssystems, als das CARES relativ neu war, Anfang der 2010er Jahre, da gab es auch schon Füllstände der Batterie. Man hat gesehen, wann wer in irgendeiner Form CARES nutzen kann und so. Das war schon nachvollziehbar am Fernseher. Jetzt haben wir mit AWS, also dieser ganzen Amazon Services Geschichte da, ja auch immer wieder Hochrechnungen. Wessen Reifen sind gerade in welchem Zustand? Wer wird in wie vielen Runden wie nah am Vordermann sein und sowas? Ich glaube, auch dahingehend wird man da Synergien nutzen und das für alle Fans sicher in irgendeiner Form nachvollziehbar machen. Ich weiß nicht, wie alt die Aussage von Andrew Shovlin ist. Mag ja auch sein, dass die ein halbes Jahr alt ist. Weiß ich jetzt tatsächlich nicht.
Soweit ich weiß, relativ aktuell.
Wollte gerade sagen, ich hoffe nicht aktuell, weil aber gut, die Teams haben ja die Daten. Es ist dann nur eine Frage, welche Daten kann die FIA dann anzapfen oder so. Ich hoffe inständig, dass es irgendwie machbar. Es wurden auf jeden Fall schon Ansätze getestet soweit. Ja, ein Aktivierungsindikator zum Beispiel in dieser Zeitentabelle, die ihr immer links am Bildschirm sehen könnt, wenn ihr Formel 1 schaut. Der könnte dann zum Beispiel anzeigen, wenn ein Fahrer innerhalb einer Sekunde ist und sozusagen dann im Overtake-Modus oder in der Bereitschaft, den Overtake-Modus nutzen zu können. Während der Testfahrten gab es auch schon Versuche, da wurden einige Grafiken getestet, so Seite bei Seite irgendwie, um ja komplexe Abläufe zu erklären. Das ist natürlich sowieso die Aufgabe, was sich da jetzt alles geändert hat in der Formel 1. Das muss man den Fans ja vermitteln. Nicht jeder ist so cool wie ihr und guckt fleißig im Kreis fahren und vielleicht auch noch den ein oder anderen Kanal, wo alles schon vor der Saison haarklein erklärt wird oder zumindest nach bestem Wissen und Gewissen. Ja. Manche schalten ja nur wirklich zum ersten Rennen ein und sind relativ uninformiert, wollen einfach ein bisschen Racing sehen. Das muss auch für diese Leute zumindest im Ansatz nachvollziehbar sein.
Das verlierst du ja oder auch zumindest gleich direkt die Lust wieder, ne?
Ja, ne, die Formel 1 sollte einblenden. Guckt einfach alle mehr im Kreis fahren, dann seid ihr auf jeden Fall gut informiert, so wie unsere Community hier. Anyway, die Herausforderung für die FIA und natürlich die ganzen TV-Anstalten, Broadcaster, besteht darin, alle Details so aufzuarbeiten, dass sie eben auch für diese Gelegenheitszuschauer nachvollziehbar und verständlich sind, ohne dass man jetzt dann aber natürlich auch den ganzen Bildschirm voll kleistert und nur in einem kleinen Fensterchen die Autos noch fahren sieht. Es ist eine große Challenge, ja. Also ich bin selbst ja von ursprünglichen Berufswegen her Grafikdesigner und weiß schon, wie schwierig das ist, viel Information auf wenig Platz unterzukriegen und zwar so, dass es einigermaßen nachvollziehbar und strukturiert wirkt. Möchte da jetzt mit keinem tauschen, der das jetzt für diese Saison in der Formel 1 machen darf. Aber ich bin, wie gesagt, trotzdem weiterhin guter Dinge, dass die es irgendwie schaffen werden.
Tja. Ich lasse mich überraschen. Ich bin einfach überrascht, dass es anscheinend noch nicht durchdacht ist. Und das finde ich bei vielen dieser Dinge, die wir jetzt gerade besprechen, eher haarsträubend. Ich glaube, das meiste lässt sich auch wirklich wieder einfangen. Auch teilweise, wenn man entscheidungsfreudig genug ist, relativ einfach oder schnell. Ja. Aber es sind halt Dinge, die jetzt eigentlich schon längst hätten gelöst werden müssen. Und das ist jetzt auch so der Übergang zu Punkt Nummer 5 unserer finalen Geschichte. Und das ist das langfristige Commitment und die mögliche Sackgasse, die man sich da reinmanövriert hat. Denn es ist ja so, ne, diese Regeln, die sind jetzt nicht einfach mal kurz aufgestellt worden, dann kann man sie wieder mal in den Haufen schmeißen. Es gab ja dann mal in der Vergangenheit sowas wie so ein Shootout-Qualifying, da konnte man ja relativ einfach sagen, hey, weißt du was, klappt nicht, machen wir anders, ist kein Problem. Aber jetzt haben wir Aerodynamik, Motoren, funktionieren alles komplett anders als in den Saisons davor, ist auch jetzt ausgelegt offiziell bis einschließlich 2030, laut Reglement. Das heißt, wir haben 26, 27, 28, 29, 30, 5 Jahre, ja, muss das Ganze eigentlich funktionieren. Und wenn das jetzt ein Rohrkrepierer werden sollte, dann wird es ganz schwierig, das wieder einzufangen, ohne dass die Formel 1 vom Ruf her enormen Schaden nimmt. Vielleicht, es ist gar nicht möglich, das jetzt direkt wieder rückgängig zu machen, wenn es zur absoluten Katastrophe kommen sollte, weil du hast ja dann, ja, zum Beispiel Audi, die sind ja gekommen wegen diesem Reglement und die Teams haben riesige
Honda
Summen.
Auch. Also Honda war ja eigentlich auch schon draußen.
Riesige Summen investiert und selbst wenn jetzt die Fans und die Fahrer alle sagen, wir hassen das ja und wir wollen wieder zurück, das geht einfach nicht so leicht. Also es geht praktisch wirklich nicht, denn regeltechnisch ist es eben, wie gesagt, klar, bis 2030 einschließlich muss das Ganze durchgezogen werden und so ein Zurück, das ist alles andere als leicht.
So ist es, ja. Pat Simmons hat sich geäußert. Wenn ihr den noch kennt, dann guckt ihr schon sehr lange Formel 1. Das ist tatsächlich ein Urgestein. Aktuell ist er tatsächlich als Executive Engineering Consultant bei Cadillac tätig. Mit anderen Worten, er ist halt Edelberater. Und er sagt sinngemäß auch, ja, ein Zurück auf alte Motorenformate, das ist auf absehbare Zeit einfach unrealistisch, ja. Alle, die da involviert sind, haben Unsummen investiert und die Herstellerprogramme, die neuen, du hast es gesagt, Audi, Honda, natürlich auch Cadillac, ja, die sind noch nicht mit einem eigenen Motor am Start, aber Investments und Entwicklung laufen natürlich schon, die kommen dann in 2-3 Jahren mit einer eigenen Maschine um die Ecke. Das hängt alles an diesen Entscheidungen, die getroffen wurden und mit diesen Entscheidungen muss die Formel 1 halt jetzt tatsächlich eine ganze Weile leben. Man kann aber natürlich innerhalb dieser Regelungen dann, ja, Optimierungen vornehmen. Und das, ich glaube, das geht, wird man auch müssen, ne? Ja. In irgendeiner Form, die Hardware bleibt, das Investment bleibt unangetastet, aber man kann ja gewissermaßen noch ein bisschen spielen. Gerade das Energiemanagement kann man ja vielleicht ein bisschen öffnen. Ich weiß es nicht, ich bin kein Ingenieur, ja. Am Ende des Tages bedeutet das, die Saison 2026 muss noch nicht perfekt sein, aber grundsätzlich muss es funktionieren. Ja, mehr schlecht als recht, aber auf jeden Fall müssen wir in irgendeiner Form gutes Racing herkriegen. Wenn das Startprozedere, die ganze Logik hinter den Überholmanövern und die Transparenz für TV-Zuschauer nicht gegeben ist, dann riskiert die Formel 1 natürlich da ein Produkt, das wirklich schwer zu vermitteln ist, schwer zu erklären ist und am Ende des Tages auch schwer zu lieben. Wir als Diehard-Fans werden das schon irgendwie hinkriegen, aber natürlich muss die Formel 1 auch viele Gelegenheitsfans trotzdem bei der Stange halten und einfangen. Wenn der durchschnittliche Drive-to-Survive-Gucker dann nicht mehr folgen kann, dann schaltet er halt einfach nicht mehr ein. Das könnte die Probleme für die Formel 1 wirklich in schwindelerregende Höhen hieven. Möchten wir nicht sehen. Wir sind ja bekanntermaßen Optimisten hierbei im Kreisfahren. Das wisst ihr, wir malen auch sehr ungern schwarz. Aber es gibt Probleme, die man natürlich benennen muss. Und das haben wir jetzt in dieser Episode getan. Hoffentlich nicht, ohne euch den Spaß an dem Ganzen zu verderben. Es ist alles wahrscheinlich lösbar in der einen oder anderen Form. Das hoffen wir sehr. Das hoffen wir für uns natürlich. Das hoffen wir für euch alle Fans da draußen, die ihr Spaß an der Formel 1 habt. Hier diesen Sport genauso liebt wie wir. Und einen Tipp habe ich trotzdem am Ende noch, wenn ihr euch mit der aktuellen Formel 1 nicht anfreunden könnt. Wir haben seit, tada, wenigen Tagen einen Zweitkanal, der nennt sich Im Kreisfahren History. Und wie ihr dem wahrscheinlich entnehmen könnt, dreht sich dort alles um die Geschichte der Formel 1. Es gab ja unendlich viele Dinge, über die man reden kann. Wir haben ein erstes Video schon hochgeladen. Da geht's um den Hockenheimring, ja, die bewegte Geschichte dieses allseits beliebten Kurses in Deutschland. Beleuchten wir da ein bisschen. In Zukunft kommen noch viel, viel mehr Themen. Die Schubladen an Ideen sind gerammelt voll. Wir machen uns an die Umsetzung, Freunde. Ob ihr hier einschaltet, ob ihr auf Im Kreisfahren History unterwegs seid, an beiden Ecken dieses Internets seid ihr herzlich willkommen. Wir freuen uns ungemein. Und Sebastian, ich würde sagen, berühmte letzte Worte oder machen wir gleich einen Deckel?
Freuen wir uns trotzdem alle auf die Formel 1 Saison 2026. Yes. Ich bin auf jeden Fall weiterhin heiß drauf. Ich hoffe, dass all diese Probleme in den Griff bekommen werden. Wir werden uns überraschen lassen müssen. Und schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr befürchtet, dass die Formel 1 Saison 2026 eher ein Rohrkrepierer wird, ob ihr glaubt, dass das alles gut funktionieren wird und ihr da Vertrauen habt in die zuständigen Teams und Regelhüter oder eine ganz andere Meinung. Interessiert uns, wir antworten auf auf jeden Kommentar. Sehen uns dort und hoffentlich dann im nächsten Video, egal ob das jetzt hier auf dem Channel ist oder bei Im Kreis von History.
So ist es. Ahoi, ciao.